Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wissenschaft im Brennpunkt.
Man kann diese Krankheit auf keine bequemere und deutlichere Art beschreiben, als wenn man saget, dass sie in einer Verletzung der Einbildungskraft beruht.
Eine Verletzung der Einbildungskraft. So beschreibt dieser Lexikoneintrag aus dem Jahr 1732 psychische Erkrankungen. Aus den wenigen Zeilen spricht auch eine gewisse Ratlosigkeit. Wahnsinnig, besessen, irre. Mit all diesen Ausdrücken sind Schizophrene oder Depressive in der Geschichte bedacht worden. Quacksalber, Schamanen oder Ärzte machten ein Ungleichgewicht der Säfte, einen Dämon oder innere Gifte für den Geisteszustand der Kranken verantwortlich. Letztlich blieben psychisch Kranke ihren Zeitgenossen aber ein Rätsel.
Der Feind in meinem Kopf, wenn das Immunsystem die Psyche angreift, von Christine Rabe.
Was steckt hinter der Schwermut der Depressiven? Warum hören schizophrene Stimmen? Die moderne Medizin hat das Gehirn psychisch Kranker durchleuchtet und ihre Gene sequenziert. Und doch sind diese Krankheiten noch immer nicht verstanden. Wesentliche Fortschritte in der Therapie hat es schon seit 30 Jahren nicht mehr gegeben. Jetzt macht ein alter Ansatz wieder von sich reden.
Die Geschichte beginnt 1919 in einer Klinik in Boston. Dem Psychiater Carl Manninger fällt auf, dass immer mehr junge Patienten mit irgendeiner Form von Psychose eingeliefert werden. All diesen Patienten ist eines gemeinsam. Sie waren zuvor auch an der spanischen Grippe erkrankt. Der Psychoneuroimmunologe Markus Schwarz.
Damals ist erstmals vermutet worden, dass möglicherweise tatsächlich ein Zusammenhang bestehen könnte zwischen einer Infektionserkrankung und dem Erkranken an Schizophrenie.
Nachdem die spanische Grippe 1918 und 1919 über die Welt hinweggefegt war, steigt die Anzahl der psychisch Kranken plötzlich an. Ähnliches beobachten Ärzte auch bei späteren Grippeepidemien, beispielsweise in den 50er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Konnten Grippeviren oder die Erreger anderer Infektionskrankheiten tatsächlich komplexe psychische Erkrankungen wie Schizophrenie hervorrufen?
Unter den Zeitgenossen Carl Manningers wurde diese Frage heiß diskutiert. Einer der wichtigsten Anhänger der Hypothese war Professor Karl Bonhoeffer. An der Charité in Berlin hatte er den Krankheitsverlauf vieler Patienten dokumentiert und im Unterschied zu anderen Ärzten auch ihre Vorgeschichten gründlich erfasst. 1910 veröffentlicht er ein vielbeachtetes Buch.
Die symptomatischen Psychosen im Gefolge von akuten Infektionen und inneren Erkrankungen.
Darin lässt Bonhoeffer auch die Krankengeschichten seiner Patienten einfließen.
50-jährige Näherin. Doppelseitige, ausgedehnte Lungenaffektion und Fiebertemperaturen von unregelmäßigem Charakter. Körperlich reduziert. Beginn mit Rauschen im Ohr und im Kopfe, als ob sich etwas darin drehte, als ob ein Uhrwerk ginge. Angst, gelähmt zu werden. Massenhafte Gehörtäuschungen beschimpfenden und bedrohlichen Inhalts. Dirne, sie haben einen erwürgt. Ist desorientiert, angstvoll, erwartet den Tod, bittet, sie nicht zu lange zu quälen. Schlechter Schlaf. Dann allmähliches Abklingen der Halluzinationen. Der Beziehungswahn hört auf, sie wird umgänglich und isst wieder. Nach Abklingen Zurückverlegung ins allgemeine Krankenhaus. Gewichtsabnahme von 6 Pfund.
Auch heute noch machen Psychiater die Beobachtung, dass Psychosen oder Depressionen mit Infektionskrankheiten einhergehen. Zum Beispiel Johannes Schröder vom Universitätsklinikum Heidelberg.
Ich persönlich habe das eben mehrfach gesehen, also im Rahmen von Borrelieninfektionen.
An der psychiatrischen Klinik in Günzburg hat der Arzt Karl Bechter eine Patientin mit schweren Depressionen sogar heilen können, als er ihr Penicillin gab.
Bei ihr konnten wir es mit überzeugenden Daten, die eben über Jahre dann auch nachbeobachtet wurden, auf eine Streptokokkeninfektion, also auch Anginen, die sie über 10 Jahre hatte, immer wieder, die auch immer wieder antibiotisch behandelt wurden, aber nicht effektiv genug behandelt wurden. Und die dann mit einer effektiveren Penicillinbehandlung über 3 Wochen eben gut war. Und die Patientin ist seit jetzt 9 Jahren frei von Depression.
Sind das lediglich Einzelfälle? Oder können Mikroben tatsächlich das menschliche Gehirn so umprogrammieren, dass es Psychosen, Depressionen oder andere Symptome entwickelt? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass eine genetische Veranlagung solche Erkrankungen verursacht? Ende der 90er Jahre tauchten Daten auf, die die Genhypothese schwächten. Der dänische Epidemiologe Preben Bo Mortensen untersuchte mehr als 2.500 Schizophrenie-Patienten. Am Ende seiner Erhebung war klar, nur eine Minderheit der psychisch Kranken stammte aus Familien, in denen diese Erkrankung häufig vorkam und somit eine genetische Belastung die Hauptursache sein konnte. Gleichzeitig fand er bei der Mehrzahl der Patienten Hinweise, dass Infektionskrankheiten beteiligt waren.
Wenn es zu Infektionen kommt, dann ist der wichtigste Befund, der für ein infektiöses Agens spricht, wohl der, dass Menschen, die in den Wintermonaten geboren sind, ein etwas höheres Schizophrenierisiko haben. Das ist in Studien aus dem skandinavischen Raum noch näher differenziert worden. Und zwar hängt das am ehesten damit zusammen, dass eben es im Mutterleib im zweiten Schwangerschaftsdrittel zu einer Infektion kam, etwa im Rahmen einer Influenza, einer Grippe. Dafür gibt es also schon durchaus Belege.
Johannes Schröder behandelt an der Universitätsklinik Heidelberg Patienten mit Schizophrenie. Und natürlich will auch er das Rätsel lösen, das diese Krankheit immer noch darstellt. Warum ist Schizophrenie nicht gleich verteilt? Warum kommt sie in manchen Teilen Irlands und Finnlands verstärkt vor? Warum leiden Stadtbewohner häufiger darunter als Landbewohner? Könnte es daran liegen, dass Menschen, die dichter aufeinander leben, sich gegenseitig anstecken?
Eine weitere Auffälligkeit fanden schottische Forscher Anfang der 2000er Jahre. Sie untersuchten 65-jährige Studienteilnehmer, die bereits 1947 mit 11 Jahren zu ihren Lebensbedingungen befragt worden waren. Dabei konzentrierten sich die Wissenschaftler auf den sogenannten Hippocampus. Dieser Hirnteil ist bei depressiven oder schizophrenen Patienten kleiner als bei gesunden.
Tatsächlich fand man bei denen im Alter von 65 einen Zusammenhang zwischen der Größe des Hippocampus, also später im Leben gemessen, und eben den Bedingungen während der Kindheit, die den Schluss zulassen, dass wenn Menschen in der Kindheit eher Keimen und Infektionen ausgesetzt waren, dass sie dann eben eine geringgradig geringere Hippocampusgröße haben als Menschen, bei denen das eben anders war. Geringgradig meint eben Unterschied von etwa 5%. Das ist aber etwa auch der Unterschied, den so Studien bei Patienten mit Schizophrenien hinsichtlich der Hippocampusgröße beschreiben.
Vor etwa 10 Jahren begannen Forscher in aller Welt nach Erregern zu suchen. Auf internationalen Fachtagungen wurden sie immer noch belächelt. Habt ihr euren Schizococcus immer noch nicht gefunden? Aber dann verlief die Suche erfolgreicher als erwartet. Influenza, Rubella-Viren, Toxoplasma, Streptokokken und noch einige andere Erreger konnten in einigen Studien in Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen gebracht werden. Ziemlich schnell war auch klar, auf die Art des Erregers scheint es gar nicht anzukommen. Und so verschob sich der Fokus nun auf grundlegende Mechanismen, die allen Infektionskrankheiten gemeinsam sind.
Markus Schwarz untersucht an der Universitätsklinik München die Verbindung von Immunsystem, Nervensystem und Psyche. Er glaubt, dass es zwischen dem klassischen Krankheitsverhalten und Erkrankungen wie Schizophrenie und Depression einen Zusammenhang gibt.
Ganz klassisch ist der soziale Rückzug, dann die Niedergeschlagenheit, Konzentrationsstörungen. Das sind so die typischen Merkmale dieses Krankheitsverhaltens, das eigentlich jeder kennt, der mal eine Grippe mitgemacht hat. Man will sich nur noch zurückziehen ins Bett.
Bei jeder Infektion, jeder Entzündung im Körper setzen Immunzellen Zytokine frei. Und einige von ihnen können ihre Wirkung auch im Gehirn entfalten. Dort beeinflussen sie den sogenannten Tryptophanstoffwechsel.
Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die wir alle mit der Nahrung aufnehmen. Und viele wissen eben, dass Tryptophan so die Ausgangsaminosäure für die Produktion des Neurotransmitters Serotonin ist. Serotonin ist relativ gut bekannt. Manche nennen das das Glückshormon. Und es ist sicher fraglos, dass das Serotonin eine ganz wichtige Rolle auch in der Pathophysiologie der Depression spielt.
Manche Zytokine sorgen dafür, dass aus Tryptophan andere Stoffwechselprodukte entstehen und weniger Tryptophan für die Bildung von Serotonin übrig bleibt. Ein Mangel des Glücksbotenstoffes Serotonin ist die Folge. Auch bei Depressionen gibt es im Gehirn nicht genug Serotonin. Antidepressiva setzen genau hier an.
Könnte man eine Depression als eine Art chronisches Krankheitsverhalten verstehen? Seit 2011 gibt es noch einen weiteren Hinweis, der diese These stützt. Verschiedene Arbeitsgruppen konnten zeigen, dass die meisten Psychopharmaka zusätzlich zu ihrer Wirkung auf die Botenstoffe des Gehirns auch die Botenstoffe des Immunsystems beeinflussen. Sie lindern Entzündungen.
Auf der anderen Seite aber auch wiederum die Wirkung von Medikamenten, die eigentlich dazu entwickelt worden sind, um immunologische Erkrankungen zu behandeln, wie zum Beispiel die rheumatoide Arthritis. Bei denen konnte nachgewiesen werden, dass die ganz klar auch einen antidepressiven Effekt beispielsweise haben, sodass man wirklich in beide Richtungen gehen kann. Die Medikamente, die eigentlich auf die Psyche wirken, wirken auch aufs Immunsystem.
Psyche und Immunsystem scheinen sich also gegenseitig zu beeinflussen. Karl Bonhoeffer hatte dazu bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts interessante Beobachtungen gemacht.
Zunächst ist bei einer großen Zahl der Mitteilungen nicht oder wenigstens nicht ausreichend der Umstand beachtet worden, dass der Ausbruch endogener Psychosen sich mit Vorliebe oder jedenfalls recht häufig an akute Infektionen anschließt.
Als die 29-jährige Tochter von Magdalena Rahm über Müdigkeit und Abgeschlagenheit klagt, denkt ihre Mutter noch nicht an etwas Ernstes. Sorgen macht sie sich erst, als die junge Frau anfängt, sich merkwürdig zu verhalten.
Sie ist alleinerziehend, sie hat eine Tochter von 9 Jahren und war zunehmend emotional eben im Ungleichgewicht. Und wir haben gedacht, sie ist einfach nur erschöpft. Es hat sich aber dann immer mehr ausgeweitet. Also sie hat dann Orientierungsprobleme gehabt auf der Arbeit. Sie ist also Krankenschwester. Sie konnte nicht die Leute finden zum Beispiel. Und dann ging es los mit neurologischen Ausfällen, also dass sie Doppelbilder gesehen hat und dass sie auch Geruchswahrnehmungen hatte, die ziemlich extrem waren. Sie hat sich selbst als schlecht riechend wahrgenommen. Also sie hat es auf sich selbst bezogen und hat dann auch die anderen gefragt. Also ich rieche mich dauernd, ich stinke. Sie hat die anderen gefragt, das kann doch gar nicht sein, ja, dass ich stinke. Wie kommt das, dass ich das rieche? Also sie hat es reflektiert auch. Sie hat also gewusst, dass das nicht normal ist, dass sie ständig diese Geruchswahrnehmungen hat.
Schon seit vielen Jahren verfolgt auch der Psychiater Karl Bechter die These, dass Entzündungsprozesse eine Ursache für psychische Erkrankungen sind. Lange wurde auch er belächelt. Inzwischen hat selbst die EU mit Mood in Flame ein Forschungsprojekt zum Thema finanziert und für Karl Bechter ist es leichter geworden, Forschungsgelder zu akquirieren. Er ist einer der ganz wenigen Psychiater, die regelmäßig im Blut und Nervenwasser ihrer Patienten nach Entzündungsanzeichen suchen und auch explizit nachfragen, ob es zu Beginn der psychischen Erkrankung eine Infektion gegeben hat.
Wir schauen nach allen üblichen Parametern, also verschiedene Immunglobuline, also das sind die Immuneiweiße. Und da haben wir eben ganz klar zeigen können, dass eben 40% solcher Patienten ganz leichte Veränderungen des Nervenwassers haben, die eben genau zu dieser These einer milden Enzephalitis passen würden.
Eine Enzephalitis ist eine Entzündung des Gehirns, nicht zu verwechseln mit einer Meningitis, bei der lediglich die Hirnhaut entzündet ist. Eine echte Enzephalitis im klassischen Sinn liegt bei den Patienten von Karl Bechter nicht vor. Er vertritt die These von der milden Hirnentzündung, die eher unauffällig im Hintergrund die Hirnfunktion aus dem Gleichgewicht bringt. Karl Bechter und andere Arbeitsgruppen finden bei etwa 40-50% der untersuchten Schizophrenie- und Depressionspatienten Anzeichen für eine Entzündung im Nervenwasser. Dabei ist denkbar, dass das Immunsystem über verschiedene Wege zur Erkrankung des Gehirns beiträgt. Bei einigen Patienten könnten die Zytokine das Gleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn beeinflussen. Bei anderen Patienten wiederum sind es eher Antikörper.
Die treten bei sehr vielen Infektionskrankheiten auf mit dem Entzündungsvorgang. Also zum Beispiel für Streptokokken ist es gut untersucht.
Infiziert sich ein Mensch mit Streptokokken, bildet das Immunsystem Antikörper, um den Erreger zu bekämpfen. Diese Antikörper richten sich in der Regel gegen ein Protein an der Oberfläche der Streptokokken. Aber manchmal haben auch menschliche Zellen, beispielsweise Nervenzellen, dieselben Proteine an ihrer Oberfläche. Dann verwechseln die Antikörper Freund mit Feind und greifen auch die körpereigenen Zellen an.
Ein solcher Mechanismus ist zum Beispiel schon seit längerem beim sogenannten Pandas-Syndrom bekannt. Kinder können daran erkranken. Sie verweigern plötzlich die Nahrungsaufnahme und wiederholen zwanghaft immer wieder ein und dieselbe Bewegung. Sie sind ängstlich, manchmal auch aggressiv und versagen in der Schule total. All das nur, weil ihr Immunsystem sich gegen die Streptokokken wehrt und dabei irrtümlich auch das Gehirn attackiert. Werden die Streptokokken mit Penicillin oder Antibiotika bekämpft, verschwinden auch die Antikörper und die Kinder verhalten sich wieder völlig normal.
Magdalena Rahms Tochter geht irgendwann freiwillig in eine psychiatrische Klinik.
Sie ist aber dann eben mit Medikamenten behandelt worden, da die Neuroleptika nicht gegriffen haben, was eigentlich hätte sein müssen. Hat man dann immer mehr ausprobiert und immer anders ausprobiert, immer wieder umgestellt. Und mit der Zeit, der Prozess hat 10 Wochen gedauert, wurde einfach das Krankheitsbild immer schlimmer. Sie hat nicht mehr gegessen, sie ist runter gemagert auf 50 Kilo, sie hat Speichelfluss gehabt, sie konnte nicht mehr richtig laufen, sie ist weggeknickt. Sie hat den Eindruck gemacht von einer alten Frau, die einen Schlaganfall hinter sich gebracht hat. Ich habe dann beschlossen, diese Behandlung nicht weiter fortführen zu lassen, sondern habe sie dann nach Hause geholt.
Eine rätselhafte Erkrankung mit schweren psychischen Symptomen beschrieb 2007 der spanisch-amerikanische Arzt Josep Dalmau. Die meisten Patienten waren junge Frauen, aber auch Kinder können erkranken und gelegentlich auch Männer. Im Blut der Kranken fand Josep Dalmau Antikörper gegen bestimmte Bindungsstellen im Gehirn, die sogenannten NMDA-Rezeptoren. Einen Fachartikel darüber hatte der Neurologe und Psychiater Johann Steiner gerade gelesen, als an der Universitätsklinik Magdeburg eine Patientin auf seine Station kam, die völlig starr in ihrem Bett lag und kaum noch sprach.
Es bestand schon ursprünglich der Verdacht, dass es sich vielleicht um eine Manifestation einer Schizophrenie handeln könnte. Später ist es aber gewesen, dass ich auch nochmal mir das EEG angeguckt hatte, also die Ableitung der Hirnströme, und da sind leichte Auffälligkeiten da gewesen. Der EEG-Rhythmus war etwas verlangsamt und unregelmäßig, und das war für mich dann verdächtig, sodass ich eine Nervenwasseranalyse, eine Lumbalpunktion auf der Akutstation dann veranlasst habe. Und wir haben da diskrete entzündliche Veränderungen gefunden. Das waren jetzt keine massiven Befunde.
Tatsächlich konnte Steiner Antikörper gegen den NMDA-Rezeptor nachweisen. Mit einer Immuntherapie, die auch Cortison enthielt, gelang es ihm schließlich, seine Patientin zu heilen.
Erfreulicherweise hat sie sich dann sehr gut erholt mittlerweile und steht wieder mitten im Leben.
Unklar ist im Moment noch, woher die NMDA-Antikörper kommen. Der Entdecker der Krankheit, Josep Dalmau, fand bei etwas mehr als der Hälfte seiner weiblichen Patienten einen gutartigen Tumor an den Eierstöcken.
Solche Tumore können auch Nervengewebe enthalten. Vielleicht hatte das Immunsystem der Patientinnen den Tumor bekämpfen wollen und dazu die verhängnisvollen Antikörper gebildet.
Dafür spricht, dass die Antikörper verschwinden und die psychiatrischen Symptome ebenfalls, wenn der Tumor entfernt wird. Was bei den Patientinnen ohne Tumor und den erkrankten Männern und Kindern zur Bildung der Antikörper geführt hat, bleibt bislang offen. Vielleicht war eine Infektion der Auslöser oder ein kleiner, harmloser Tumor in einem anderen Teil des Körpers.
Wir haben ja dann davon ausgehend Blutproben aus unserer Blutbank analysiert und da waren 120 Patienten mit Schizophrenie in unserer Blutbank, wo wir Proben hatten aus akuten Krankheitsphasen und da haben wir insgesamt 2 Patienten identifiziert mit dieser besonderen Unterform von Antikörpern. Wir haben aber auch verwandte Antikörper gefunden bei weiteren Patienten, sodass wir insgesamt eine Häufigkeit von ca. 8% hatten.
Dass die NMDA-Antikörper nicht nur bei Patienten mit den Symptomen einer Schizophrenie vorkommen, entdeckte der Neurologe Harald Prüss letztes Jahr an der Berliner Charité. Er fand den Antikörper gegen den NMDA-Rezeptor bei dementen Patienten.
Das waren alles Patienten auch so um das 60. Lebensjahr mit einem eben doch schon deutlichen Abbau auch von Hirnsubstanz, wo eben auch schon eine ganze Weile hin und her gedoktert wurde, was könnten die haben. Mehrere davon liefen unter der Diagnose einer klassischen Alzheimer-Erkrankung.
Der Berliner Neurologe behandelte 5 dieser Patienten mit einer aggressiven Immuntherapie. Die Patienten erhielten Cortison und einige sogar eine Blutwäsche, bei der die gefährlichen Antikörper aus ihrem Blut herausgefiltert wurden.
Es gelang dann nach einer kurzen, teilweise recht erstaunlichen Phase der Besserung, dann dieses Niveau zu stabilisieren. Es konnte aber dann keine langfristige Besserung erzielt werden. Zum Teil hing das damit zusammen, dass Antikörper auch wiederkamen und sich dann nachgebildet haben und wir auch dann eben genau durch diese Nebenwirkungen begrenzt waren in weiteren Immuntherapien. Aber auch, ich persönlich denke, bei einem Teil auch, weil eben da dann Nervenzellen abgestorben waren und die kann man natürlich durch so eine Immuntherapie nicht wiederherstellen. Das ist ganz klar. Also ein Plateau zu halten ist dann eigentlich schon ein bemerkenswerter Therapieeffekt bei einer Erkrankung, die sonst weitergeht und zu einem weiteren Abbau auch von Hirnsubstanz führt.
Inzwischen zeichnet sich ab, dass die NMDA-Antikörper höchstwahrscheinlich nur für wenige Fälle von Demenz oder Schizophrenie verantwortlich sind. Harald Prüss setzt dennoch große Erwartungen in die Antikörperforschung.
Als Revolution würde ich persönlich es durchaus beschreiben, auch wenn mir das wahrscheinlich wieder Kritik einbringt. Aber ich glaube, es ist so, weil die Abwägung ist, wenn ich einen von 100 Patienten, der sonst unter der Diagnose Schizophrenie unter Umständen sein ganzes Leben in der geschlossenen Anstalt verbringen würde, wenn ich einen von 100 plötzlich in einen neuen Weg bringen kann, wo er durch eine Immuntherapie beispielsweise eine Heilung sogar potenziell möglich ist, oder zumindest eine deutliche Besserung, dann ist das nach meiner persönlichen Abwägung ein dramatischer Erfolg.
Ich habe den Artikel gelesen, habe gedacht, das ist es, das kann es sein. Weil so, wie es da drin steht, so ging es meiner Tochter. Dann bin ich habe ich das erstmal dieser Psychiaterin gesagt. Die hat aber schon längst in diese Richtung gedacht. Habe das dann auch mit in die neurologische Klinik mitgenommen. Die haben auch schon längst so gedacht. Die haben also dann eine Liquoruntersuchung gemacht und haben diese Antikörper dann auch festgestellt. Und dann hat sie Cortison bekommen und es ging ihr schlagartig besser.
Bei wie vielen Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen tatsächlich ein fehlgeleitetes Immunsystem die Ursache ist, kann im Moment noch niemand einschätzen. Sicher ist, dass diese Patienten eine besondere Therapie brauchen. Schon vor etwa 10 Jahren hat Karl Bechter bei einigen Patienten versucht, die Entzündungsfaktoren und Antikörper aus dem Nervenwasser der Patienten einfach herauszufiltern.
Ich habe das dann erstmals auf therapieresistente Depressionen, auch bei einigen Psychosen angewandt. Und da hat es immerhin auch in 2/3 geholfen. Nur wurde dann die Methode schwierig, weil die Filter nicht mehr produziert wurden und wir mussten das jetzt zunächst mal einstellen.
Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert eine Blutwäsche, die ebenfalls Antikörper aus dem Blut der Patienten entfernen kann. So ein Verfahren ist aber nicht ohne Risiko. Das gilt auch für eine immunsuppressive Therapie, wie sie Organtransplantierte ihr Leben lang durchführen müssen und wie sie auch schon bei psychisch Kranken zeitweise angewandt wurde. Die Ärzte der Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München waren weltweit die ersten, die es wagten, ihre Schizophrenie-Patienten mit sogenannten COX-2-Hämmern zu behandeln. Diese Wirkstoffe hemmen Entzündungen und haben nicht allzu starke Nebenwirkungen, so Markus Schwarz.
Da hat man in der ersten Studie einen sehr guten Erfolg. In der zweiten Studie konnten wir diesen Erfolg nicht replizieren und haben uns dann die Daten genauer angesehen und haben eben durch die erhöhte Fallzahl rausarbeiten können, dass tatsächlich diejenigen, die innerhalb der ersten 2 Jahre nach Erkrankungsbeginn das Medikament bekommen haben, dass die sehr gut darauf respondiert haben, sodass wir davon ausgehen, dass man jetzt zum Beispiel bei der Schizophrenie so einen Art Point of No Return hat, wo man eben sagen muss, da hat sich neurobiologisch vielleicht schon so viel verändert, dass man mit antiinflammatorischen Substanzen nichts mehr anrichten kann. In der Frühphase aber sehr wohl.
Die Auffassung von Markus Schwarz teilen inzwischen viele Experten. Nur in der Frühphase einer psychiatrischen Erkrankung macht eine Immuntherapie wirklich Sinn. Wird zu lange damit gewartet, hat der Angriff des Immunsystems im Gehirn bereits bleibende Schäden angerichtet. Johann Steiner warnt trotzdem vor einem übereilten Einsatz von Medikamenten, die das Immunsystem hemmen.
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass wir jetzt so nach dem Gießkannenprinzip jeden Patienten mit Schizophrenie mit immunsuppressiven Substanzen behandeln. Manche dieser Substanzen sind ja durchaus nebenwirkungsreich. Ich denke, damit man eine bessere Einschätzung hat, welche Patienten wirklich profitieren könnten oder nicht, wäre es sinnvoll, wenn wir so eine Art Vorscreening der Patienten entwickeln könnten.
Magdalena Rahm macht sich im Moment schon wieder Sorgen um ihre Tochter. Die junge Frau liegt mit heftigen Kopfschmerzen im Krankenhaus. Noch ist nicht klar, ob ein erneutes Aufkommen der Hirnentzündung der Grund ist oder ob es sich dabei um eine Folge der Immuntherapie handelt. Aber auch ohne diese Komplikation hätte sie unter den Folgen ihres Psychiatrieaufenthaltes zu leiden. Weil sie sich gegen das Eingesperrtsein zur Wehr setzte, wurde die junge Frau an ihr Bett gefesselt und mit einem Medikamentencocktail ruhig gestellt.
Das Trauma hat sie eben nicht ins Krankenhaus gelassen. Und sie ist Krankenschwester. Diese Erkrankung hat schon auch Auswirkungen, also auf ihre Existenz. Ja, wir wissen halt jetzt nicht, inwieweit sie noch mal in der Lage ist, also ihren Beruf auszuüben zum Beispiel, ja. Diesen ganzen Leidensweg hätte man verkürzen können, wenn man halt sofort reagiert hätte bei den ersten Anzeichen. Also in der Psychiatrie hätte man eben in diese Richtung auch gucken müssen. Dann wäre man spätestens nach 2 Wochen drauf gekommen, dass was nicht stimmt, und hätte diese neurologischen Untersuchungen gemacht. Und dann wäre das vielleicht heute nicht so schlimm.
Der Feind in meinem Kopf, wenn das Immunsystem die Psyche angreift, von Christine Rabe. Es sprachen Frauke Pohlmann, Gregor Höppner und Franz Lake. Produktion Axel Scheibchen, Redaktion Christiane Knoll.
Sternzeit, 3. Oktober, gekippte Planetenkreisel. Merkur, Venus, Erde und die übrigen Planeten bewegen sich nahezu in einer gemeinsamen Ebene und in derselben Richtung um die Sonne. Die Planetenbahnen sind nur wenig gegeneinander geneigt, weil das Gesamtsystem aus einer flachen Gas- und Staubscheibe entstanden ist. Dagegen stehen die Drehachsen der Planeten keineswegs alle senkrecht auf den jeweiligen Bahnen. Die Kippwinkel reichen von 0,1 Grad beim Merkur über gut 23 Grad bei der Erde und 98 Grad beim Uranus bis zur Venus, die mit 177 Grad Neigung rückwärts rotiert. Eigentlich sollte sich die Rotationsbewegung der flachen Gas- und Staubscheibe auf die Drehbewegung der Planeten übertragen haben. Schließlich ist auch der einheitliche Drehsinn bis auf den Sonderfall Venus überall erhalten geblieben. Vermutlich haben äußere Störungen die Achsen der Planeten unterschiedlich ausgerichtet, etwa Zusammenstöße mit großen Asteroiden in der Frühphase des Sonnensystems. Hinweise auf solche wohl streifende Kollisionen in der Vergangenheit gibt es bei der Erde und beim Mars, beim Uranus und beim Neptun, dessen großer Mond Triton verkehrt herum um den Planeten läuft. Hinzu kommen Störungen der Planeten untereinander sowie interne Strömungen, die vor allem beim Mars zu langfristigen Schwankungen der Achsneigung führen. Uranus, der Planet mit der zweitstärksten Neigung, steht heute in den Fischen in der besten Position des Jahres. Aber im Fernglas ist nicht zu erkennen, dass er komplett auf der Seite liegt.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Es waren einmal Megaherzen und Gigaflops. Dann wurden Festplatten Terabytes groß.
Dann berechneten Supercomputer in einer Sekunde eine Billiarde Fließkommazahlen.
Petaflops.
Als nächstes kommt Exa. Aber es reicht nicht, einfach noch mehr, noch schnellere Chips in gut gekühlten Schränken nebeneinander zu stellen. Ihr Stromhunger kann auch nicht gestillt werden.
Exascale, die nächste Generation von Supercomputern. In Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16:30 Uhr.